ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Ich konnte eben die beiden, Peter Buck und Michael Stipe, der ja ewig keine Interviews gegeben hat, interviewen. Und da haben sie mir dann gleich gesagt, sie wollen keine Popsongs. Stipe sagte, ey, ich will kein Pop-Superstar sein. Wir wollen einfach keine Show machen.
Wir sprechen weiter heute über R.E.M. Herzlich willkommen zu Urban Pop. Herzlich willkommen, Peter.
Hallo, Uke.
Wir sind bei R.E.M. und bei dieser tollen Band, die aus einer College-Band aus Athens, Georgia, zu einer, naja, sagen wir mal, landesweit bekannten Band in den USA geworden ist, in einer Europa anerkannten Band, einer Band, die immer ein Stück größer geworden ist für Album und schon eine ganze Reihe Alben gemacht hat, bevor es dann so richtig groß wurde.
Ja, es ist auch so, die Band hatte das Gefühl, ja, wir haben Erfolg, obwohl es ging ihnen ja gar nicht so um Erfolg. Sie wollten natürlich trotzdem ja, dass viele Menschen ihre Musik hören und hatten das Gefühl, dass ihre Plattenfirma IRS nur beschränkt für Vermarktung in Europa und dem Rest der Welt sorgte. In Amerika ging es einigermaßen gut. Die Alben kamen in die Albencharts, es gab eine Hitsingle mit The One I Love. Aber man wollte dann doch die Firma wechseln. Und bekam einen Vertrag bei einem Major-Label, bei einem der ganz Großen, bei Warner Brothers. Und dann erscheint 88 dann Green, das nächste Album, bei Warner und der Abschied von IRS. Zahlte sich das aus? Also ab da wurde dann die Verbreitung von R.E.M. einfach noch größer.
Das zahlte sich total aus und das ist für viele auch ein echter Wendepunkt gewesen für R.E.M. Ich meinte für R.E.M. natürlich selbst auch, aber viele haben natürlich dann auch geklagt, dass sich diese Band, die ja gerade sich für so eine Gegenbewegung auch zur Verfügung stellte oder sagen wir mal für so eine Gegenbewegung stand, sich jetzt an ein Major-Label gewandt hatte. Ich finde, das ist total nachvollziehbar. IRS hatte einfach bestimmte Möglichkeiten nicht, die Warner hatte.
Ja.
Und das ist sowohl produktionsmäßig wahrscheinlich nochmal ein Schritt gewesen und auch in der Verbreitung. Und das wollten R.E.M. und das versteht man nach so vielen Jahren auch, finde ich. Aber es ist in der Tat ein großer Schritt für eine Band. Das ist natürlich total klar.
Das hat auch die Band so bewusst gemacht, weil es gibt da so ein Zitat von Peter Buck, der also Green beschreibt als ein Album, das wirklich ein Abschied ist von dem typischen R.E.M.-Sound der College-Zeit, diesem bisschen Jangle-Gitarren heißt das, also viel Gitarrenklängen, alle im Moll, in der Molltonart, mit Tempo, so ein bisschen Folk-Rock-artig. Die wollten nun Abschied davon nehmen, wollten wirklich wichtige Rocksongs schreiben und auch noch die Instrumente austauschen. Sie machten nämlich Folgendes, da sie alle sehr, sehr virtuos auf verschiedenen Instrumenten waren, konnten sie die Instrumente austauschen. Der eine spielt mal jetzt Gitarre, der andere Bass, der andere Keyboards. Auch Michael Stipe hat seinen Bandkollegen, die ja für die Musik eher zuständig waren, gesagt, schreibt doch bald bitte nicht mehr diese typischen R.E.M.-Songs, diese typischen Songs, die sich immer doch für sie langsam wiederholten. Wir wollen nun was Überraschenderes machen. Sometimes I feel like I can't even see. I'm very scared for this world. I'm very scared for me. This radio memory used to sing in the backseat. Laying down the windows wrap around to the sound of the travel. Das haben sie nun mit Green versucht und da gibt es dann, sagten sie, meinetwegen auch einfachere Songs. so nicht so kompliziert, sondern so ein bisschen an Bubblegum erinnert. An Bubblegum Pop ist also der, naja, der Ausdruck für ein bisschen simplere Popmusik. Aber das haben sie dann trotzdem mit ihren typischen tollen, variablen Musikstilen variiert. Also das ist nicht so geblieben, dass sie nun simpler geworden sind. Sie sind vielfältiger geworden, ja.
Sit in my table and wage war on myself. It seems like it's all for nothing. I know the barricades and I know the mortar in the wall breaks. I recognize the weapons and use them well.
Aber ich finde trotzdem, man könnte jetzt ja erwarten, gerade nach der Beschreibung, die du geliefert hast und auch nach dem Wechsel zum Major-Label Warner, dass es dann nicht nur karrieremäßig, sondern auch von der Platte selbst, von der Güte der Platte, der Musik, einen großen Schritt nach vorne geht. Und ich glaube, es ist eher ein kleiner. Es macht ja nichts, aber es ist nicht das Album, wo man denkt, oh, das ist eine echte Entdeckung. Es ist gute Musik, finde ich. Es ist aber nicht so, dass man also lang hinschlägt sozusagen, weil es einen so überwältigt, oder?
Es hat aber eine größere Mischung von Musik, eine stärkere Vermischung von verschiedenen Musikstilen. Das finde ich schon auch in den Klängen. Da hat zum Beispiel Peter Buck mal was benutzt. Der hat sich dann ein Instrument, ein italienisches Instrument gekauft, das eine Mandoline mit einer Lyra, also so einer Art kleinen Harfe, verbunden hat. Dieses sieht eigentümlich aus, dieses Gerät. Und das hat er dann da auch gespielt. Und das macht gleich eine Menge aus im Sound.
You are here with me. You are here with me. You have.
Das hört man hier in einer akustischen Vielfalt, zum Beispiel bei Songs wie You Are The Everything oder The World Leader Pretend, dieser politische Song ist. Also es gibt alles Mögliche hier. Es gibt auch einen simplen Song, der heißt einfach Popsong 89. Das ist wirklich ein toller Titel für einen Popsong, der 88 veröffentlicht wurde, aber der dann für 89 gemacht wird. Ja. Ganz cleverer Zug von R.E.M.
Wie war das, wenn du ein neues Album angekündigt wurde? Das wurde ja dann für einen Plattenfilm wird sowas ja angekündigt oder auch dann bemustert sozusagen. Das war, da hast du es gespielt vermutlich.
Ja, Pflichtübung für mich, weil ich es geschmacklich toll fand. Nicht, weil die Plattenfirma das unbedingt wollte oder gut fand, sondern ich habe mir dann immer die Stücke rausgesucht, wie immer, und die ich gerne vorstellen möchte. Und da waren hier gleich diverse. Stand zum Beispiel ist ein sehr, sehr schöner Popsong, der ein bisschen Bubblegum-mäßig ist.
Stand in the place where you live.
Aber auch World Leader Pretend, ich weiß, das habe ich gerne gespielt. Und dann gibt es noch einen sehr politischen Song, Orange Crush. Da geht es um das Gift in Vietnam, im Vietnamkrieg, das versprüht wurde, das Agent Orange hieß.
Ganz genau, das wurde Agent Orange genannt. Genau.
Und das ist schon wieder ein harter, heftigerer Song, auch diesmal wieder in Moll gehalten. R.E.M. kommt davon nicht weg, aber ist ja gut so.
Overseas, coming in fast over me.
trotzdem wirkt das einfach nicht nur, es wirkt trotzdem dynamisch, nicht nur klagend, traurig. Man denkt, Mollklänge sind immer traurig und melancholisch. Gar nicht so.
Nein, aber da sieht man ja auch daran, also bei einem Spaß, den wir ja schon gerade beschrieben haben oder auch in der Folge davor, es geht denen auch um manche Haltung, um manche Aussage und auch um Tiefgang. Also ne, wenn man dann vor allem auch weiß, dass Michael Stipes Vater selbst offenbar auch mit Hubschrauber-Einsätzen genau in Vietnam hatte als Pilot, dann ist das eben nichts, was, ich meine, in der amerikanischen Geschichte sowieso sehr wichtig und sehr dominant ist, aber natürlich auch einen persönlichen Bezug dazu zu geben. Sie gehen lange auf Tournee danach und spielen ganz, ganz viel und die nächste Platte danach, die kommt erst 3 Jahre später raus. Das ist ungewöhnlich.
Das ist sehr ungewöhnlich, ja. Sie fassten einen Entschluss. Sie hatten eigentlich eine ewig lange Tour für Green gespielt, über ein Jahr lang. Und damals waren sie noch nicht in den riesigen Hallen. Sie waren also noch auch in den Theatern, also in den mittleren Hallen und manchmal auch noch in den Clubs. Also es war anstrengend und sie fühlten sich ein bisschen, sagen wir mal, ausgelaugt, einfach erschöpft. Und dann sagte auch Stipe, er braucht jetzt mal eine Pause. Wirklich die Entscheidung dann zu sagen, nee, wir gehen jetzt einfach nicht mehr auf Tournee. Das bedeutet für so eine Band, die unglaublich viel live gespielt hat, auch eine Halbierung der Einkünfte, weil die Platten haben noch nicht so viel verkauft, dass da viel übrig blieb. Denn es ist ja so bei Plattenverträgen, auch bei Warner Brothers ist das so. Ein Album wird produziert, es kostet Studiozeit und bei R.E.M. wurden auch die Studiozeiten immer länger. Das heißt, die Produktion kostet mehr. Das wird aber dann abgezogen von den Tantiemen, von dem Verdienst, der dann reinkommt durch die Verkäufe. Also die Einkünfte über Plattenverkäufe, Platteneinnahmen waren nicht so riesig. Und wenn die dann nicht mehr live spielen, heißt das einfach, da ist die Hälfte des Geldes weg. Das war ihnen aber echt egal. Und das ist auch wieder typisch für die Haltung. Da hatten sie ja wohl auch einen Manager, der das mit unterstützt hat, obwohl sie sich später von ihm getrennt haben. Man weiß nicht, warum.
Genau, das ist in der Tat
seltsam.
Auch, also das, da kommen wir auch noch an den Punkt, aber ich wollte einmal sagen, in der Tat, auch bei Jefferson Holt, das ist der Manager bis zu dem Zeitpunkt immer noch, aber auch bis bei anderen Dingen von Menschen, denen sie sich getrennt haben, sie haben so gut wie nie Menschen etwas Schlechtes nachgesagt. Ja. Sie haben da immer auch ein bisschen so eine Wagenburg-Mentalität an den Tag gelegt, also haben nie was rausgelassen aus interna, aber sie waren auch immer sehr freundlich.
Ja.
Also interessant, finde ich.
Auch menschlich untereinander. Man liest da so selten von Streits in dieser Band oder sagen wir mal Missverständnissen. Sicherlich gab es mal Zeiten, wo die andere Interessen hatten. Mittlerweile haben sie auch ihren Lebensmittelpunkt auch verändert. Also ich weiß, dass Stipe hat häufig auch in New York gelebt, aber Buck zum Beispiel ist nach Seattle gezogen. Also insofern, sie haben also schon nicht mehr so eine Nähe gehabt, aber sie haben auch dann gesagt, mein Gott, wir sind ein Jahr lang immer zusammen, jeden Tag. Und das haben sie sehr, sehr gut bewältigt. Und dann kann man auch mal sich trennen für eine Zeit lang.
I sit in my table and wage war on myself. It seems like it's all for nothing. I know the barricades and I know the mortar in the wall breaks. I recognize the weapons, I practice them well, I fitted them myself. It's amazing what devices you can sympathize. This is my mistake. Let me make it good.
Genau, also das, ich will das einmal schon mal sagen, weil ich das so interessant finde. R.E.M. haben sich ja dann 2011 aufgelöst, aber sie sagen eben in der Rückschau, in vielen Interviews haben das viele, eigentlich alle vier bestätigt, dass sie gesagt haben, wir sind immer noch Freunde.
Ja.
Und das ist eine richtige, darin sind wir richtig stolz drauf, dass wir das geschafft haben.
Ja.
Und das ist ja auch ziemlich toll.
Ja, das ist ungewöhnlich. Sie haben auch nie, sagen wir mal, Negatives über ihre Produzenten gesagt, zum Beispiel ihre früheren. Das hast du auch nicht immer.
Genau, und auch nicht also, über den Miles Copeland nicht, sondern sie haben sich bedankt und sind dann aber weitergegangen.
Genau.
Also sehr anständig und auch trotzdem, auch ein bisschen verschlossen, ein bisschen verschwiegen. So, und dann kommt es, das unweigerlich möchte ich fast sagen, 1991 im März kommt das große Album, das erste große Album raus, Out of Time. Viele haben es im Plattenschrank oder im CD-Regal oder wo auch immer. Kaum zu übersehen, dieser gelbe Schriftzug, viele haben das auch sicher noch im Auge. das ist der ganz große internationale Durchbruch.
Genau.
REM kommt auf ein großes anderes Level damit.
Weil sie haben natürlich nach dieser langen Tournee von Green nicht so eine lange Pause gemacht, weil die Arbeit für dieses Album beginnt ja 1990 schon. Ende 89 war die Tournee zu Ende. Sie haben nur gesagt, wir gehen nicht mehr auf Tournee. Vorher hatten sie es wirklich auch so gehalten, dass sie Songs für das nächste Album während der Tournee geschrieben haben und so. Das kann sehr anstrengend werden und so. Das haben sie jetzt hier nicht gemacht. Jetzt haben sie hier in ihrer Heimat gesessen, haben sich getroffen, haben Demos aufgenommen und haben jetzt am neuen Album gearbeitet, das dann im März 1991 erscheint.
Genau, das ist Out of Time und das wird ganz groß, das verkauft sich wahnsinnig gut. Es wird ganz viel im Radio gespielt und natürlich liegt es an den Songs, woran auch sonst, vor allem an dem großen Überhit Losing My Religion. Das hat aber nichts Religiöses, soll es bedeuten.
Auch das ist hier, sagen wir mal, ein so ein bisschen Obsession, wollte Michael Stipe beschreiben. Es geht auch um eine Beziehungsaffäre, wo ich kann jetzt nicht mehr, I'm losing my religion, ich bin jetzt fix und fertig mit der Welt, also ich bin aber trotzdem noch wild auf dich. Das steht dahinter. Losing my religion ist wohl eine ältliche Aussage oder so ein Common Sense Ausdruck für, ich fülle jetzt meine Nerven. Und das, ja, transportiert der Song eigentlich so musikalisch gar nicht. Der klingt schöne Mandolinen zu hören.
Ausgesprochen schön.
Ausgedachte schöne Melodielinien. Ganz grandios. Wird ein absoluter Monster-Hit. Erscheint ein paar Wochen vor dem Album. Und jetzt darf man nicht vergessen, REM waren nicht untätig, obwohl sie nicht auf Tournee waren für dieses Album. Sie machten so kleine Nadelstiche, würde ich sagen. Ausgesuchte Specials wurden gemacht. Ja, sie kamen auch nach Hamburg. Am 5. März, also kurz vor Erscheinen des Albums, kamen sie nach Hamburg zum NDR hier ins Studio 11. Das ist das Studio neben Studio 12. Das gibt's gar nicht mehr. Da nahm der Chor auf oft. Ein ganz schönes, großes Radiostudio. Und sie spielten einen akustischen Set. Noch mit der Hilfe von Peter Holsapple. Das ist ein amerikanischer Musiker, der sie oft begleitete an den Keyboards. Und ja, ich glaube, Bill Berry spielte kein Schlagzeug, sondern Cajon. Er spielte so ein bisschen Percussion. Und da spielten sie Songs von diesem Album.
This could be the saddest dusk I've ever seen. A turn to miracle. I have life. My mind is racing. As it always will. My hands tired, my heart aches.
Ich erinnere mich genau, ich stand da so und mein Gott, die Bandbreite, man wusste ja nicht, was für ein Mega-Welterfolg dieses Album würde, aber irgendwie war das schon komisch, dass man so die Geburtsstunde dessen hautnah erlebt hat. Und dann gingen sie nach London und ein paar Tage später spielten sie in London in einem Miniclub Borderline, der mit einem mexikanischen Restaurant verbunden war, an der Charing Cross Road. Da spielten sie einen Auftritt, aber nicht als R.E.M., weil das hätte ja für Aufsehen gesorgt, nein, sondern sie traten als mexikanische Band auf, die sich Bingo Handjob nannte. Und die Musiker bekamen alle spanische Namen, auch die Gastmusiker, und dazu gehört Billy Bragg, der als José oder so auftrat. Also das Ganze wurde so nur mit diesen Namen verbreitet und es muss sehr lustig gewesen sein. Das waren so die kleinen Specials und was wirklich für den großen, umfassenden Welterfolg auch verantwortlich war, war eine MTV Unplugged Session, die sie ein paar Wochen später aufnahmen. Und das passte ja auch zur sehr akustischen Färbung dieses Albums. Oh, life, it's bigger than you. In your eyes. Oh, no. Perfektes Zusammenspiel, aber gar kein bewusster Schritt. R.E.M. sagten, uns war gar nicht klar, was das so bedeutet. Diese anderen Künstler, die nahmen immer MTV Unplugged Sessions auf und machten daraus große Ereignisse. Sie übten extra akustische Versionen ihrer Songs ein. Rod Stewart, alle möglichen Leute,
Klappen, ja.
Alle möglichen Dylan, alle möglichen haben das ja so gemacht. Bei uns, ja, wir haben gar nicht geübt dafür. Wir sind da ins Studio gegangen, haben dann die Instrumente genommen, die wir auf dem Album spielen und spielten dann eben so einen akustischen Set. Einfach so. Und das wurde ein riesiger Erfolg. Das verbreitete sich wirklich unglaublich wie ein Lauffeuer. Und das hat ein ganz neues Publikum für die eröffnet. Denn das MTV-Publikum war nicht unbedingt das College-Rock-Publikum von R.E.M.
Genau, und es lief unglaublich im Radio, aber ich will einmal noch gerade zu Losing My Religion sagen, auch da ist es ja so, Peter Buck hat die Mandoline, diese Art Mandoline, noch nicht lange in den Händen gehabt und hat aber trotzdem da Klänge rausbekommen, die vielleicht auch deswegen so ungewöhnlich sind, oder?
Ja, also vielleicht ist es anders, als normale Mandolinenspieler spielen würden. Er spielt sie mehr wie eine Gitarre. Und das ist auch schön so. Und diese Mandolinenspieler, die machen ja mehr so ein langes Tremolo, sowas, ne? Und das macht er ja gar nicht. Er spielt ja mehr so einfach die Töne und die halten nicht so lang, dann schlägt er nochmal an. Aber perfekt, diese Melodie, die kommt wunderbar rüber. Und das ist also ein absolutes Highlight. Das ist auch ein so prägnanter Ohrwurm gewesen, dass keiner weglaufen
genau,
konnte.
Genau, und viele haben natürlich auch fast erwartbar, dass die katholische Kirche, ich glaube in Irland oder so, dagegen irgendwie Stimmung machte. Das war fast zu erwarten, aber es ist egal, es hatte gar nicht diesen religiösen, diese Verbindung haben sollen. Es sind natürlich eine ganze Reihe von sehr bekannten Songs auch noch auf diesem Album. Zum Beispiel sehr beliebt ist auch Shiny Happy People, ein Song bei dem, und das ist natürlich die alte Athens-Georgia-Verbindung, Kate Pearson von den B-52s mitsingt. Endlich denkt man jetzt so, ne?
Ja, genau, aber man denkt natürlich Das ist so ein lustiger, fröhlicher Song. Und ja, das ist eigentlich gar nicht gemeint. Also Buck hat mir in dem Interview gesagt, ja, Shiny Happy People war ironisch gemeint und albern. Hätte Michael einen Text über Tod oder Sex mit Leichen geschrieben, wäre es dennoch ein lustiges Stück Musik geworden. Ich glaube nicht, dass Paul McCartney zum Beispiel Yellow Submarine mit ins Grab nehmen würde. Und so sehen wir diesen Song auch. Es ist ein süßer, alberner Song, ein doofer Song, aber da unser Herz hängt nicht dran. Und Stipe fügte dann noch hinzu, ja, das ist wie so ein eindimensionaler Cartoon, ohne Tiefen und Hintersinn. Das war die Absicht. Er selbst sagte, ich bin mit den Monkeys und den Banana Splits und den Archies aufgewachsen und deswegen mag ich auch sowas.
Wisst ihr?
Hat er mir damals auch schon erzählt.
Das ist die Mischung, ja, die sie irgendwie zusammenbringen. Genau. Und das ist auch irgendwie toll, finde ich. Weil in der Tat, es gibt tatsächlich ein Video davon und das ist wirklich knallbunt. Das sieht wie so ein Knallbonbon, sieht das irgendwie aus. Und ich finde trotzdem, dass es auch da, also es ist ja ein fröhliches Lied, aber da ist zum Beispiel sehr ungewöhnlich, dass dieser Walzer am Anfang und am Schluss ist, bevor es losgeht und wie es aufhört. Ja. Das ist so ein bisschen, wo man denkt, ach, sie biegen immer noch um eine andere Ecke.
Ja.
Also es wäre ja gar nicht für den Song nötig gewesen, aber es macht ihn irgendwie stärker, also irgendwie reicher, ganz toll. Genau. Das Ganze wird ein Riesenerfolg. Wie gesagt, andere Songs sind auch ganz toll.
Ja, Radio-Song. Oh Mann, Gott, ja. Und manches erinnert dann wieder ganz anders an die Doors. Zum Beispiel Low, das ist auch drauf. Where did it go? I've been laughing fast and slow. Near Wild Heaven hat für mich immer sehr wie die Beach Boys geklungen. Der Einfluss taucht dann auf einmal auf. Wunderschöne Harmonien, sehr melodisch. Oder auch einfach die schöne Melancholie, die R.E.M. auch wieder haben, in Half a World Away. Didn't think of you. I guess that's all I needed to go it alone and hold it alone. Hold along and hold it. Blackbirds backwards. Und dann gibt's auch eine schöne Popmelodie, die ein bisschen nach 60er Jahre klingt, Texarkana. Das ist auch ein schöner Song. Also allgemein ein Album von Highlights. Eindeutig.
Und auf jeden Fall ganz stark. Ganz starke Songs, und toll produziert. Klingt super.
Ich weiß nicht, die Verkaufszahlen landeten dann schnell bei 10 Millionen verkaufter Tonträger. Am Ende sind es jetzt, glaube ich, 20, weil das wurde ja dauerhaft immer wieder gekauft. Also das sind Dimensionen, die man heute nicht mehr kennt, nachdem ja keine Platten oder CDs mehr richtig verkauft werden, sondern gestreamt wird.
Was sie nicht machen, ist danach eine große Tournee, was man ja eigentlich sonst immer so standardmäßig erwartet, weil sie das ja schon mal, hatten nach Green erstmal die Nase voll und das haben sich auch dran gehalten.
Ja.
Auch so ein typisches REM-Ding, aber natürlich, sie machen das einfach nicht und sie bleiben sich dann in gewisser Weise auch treu, weil sie ein Jahr später, 1992, gibt es ein weiteres Album, das heißt Automatic for the People, auch ein Riesenerfolg, aber es ist nicht so bunt und, wenn du so willst, oberflächlich fröhlich, wie man,
nein,
wir haben ja schon drüber gesprochen, wie Out of Time, das es ja gar nicht ist, aber du weißt, was ich meine. Es ist ein ganz anderes Album, eine ganz andere Anmutung.
Es ist, sagen wir mal, dunkler etwas in den Texten, in der Anmutung, trotzdem extrem beeindruckend, großartige Songs, eben aber die Prägung bleibt akustisch und ja, das fängt schon gleich mit Drive an. Tie another one to the racks, baby. Hey, kid,
rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, 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 tip. What if you did? What if you walk? What if you try to get on, baby?
Das ist auch ganz anders auf einmal. Da ist auf einmal ein wunderbarer Groove drauf. Also das ist schon beeindruckend. Und da gibt es dann auch ein Video. Und zu Drive, ein ganz prominentes Video, das in Hollywood gedreht wurde. Und da erzählt dann Michael Stipe, hat dann auch im Interview mal erzählt, ich saß in meinem Trailer und so. Sein guter Freund war River Phoenix, der hochtalentierte, wunderbare Schauspieler, der dann vorbeikam. Und wir hatten eine herrliche, lustige Stimmung, bis Oliver Stone in die Tür trat. Und Oliver Stone, immer ein sehr, sehr seltsamer, sehr, sehr harscher Charakter. Das endete dann, dass River Phoenix und Oliver Stone sich einen Faustkampf lieferten und Stipe die rausschmeißen musste. Er sagt dann, ich glaube, River Phoenix hat gewonnen. aber es war ein eindrucksvolles Video, aber eben auf hohem Niveau gedreht schon, also mit großen Produktionsmitteln.
Genau, und das gibt es dann öfter später auch. Das ist, glaube ich, wirklich der Einfluss auch von Michael Stipe. Es wird immer so pauschal ein bisschen gesagt, dass sich Mike Mills und Peter Buck vor allem auch Bill Berry ein bisschen um die Musik gekümmert haben, aber Michael Stipe ganz viel um Artwork, um Fotos, um Videos sozusagen. Ich habe übrigens mein Wissen, ich möchte das einmal kurz erwähnen, einmal aus einem Buch von David Buckley über R.E.M.
Ach, und das Buch hast du, ja.
Ja, genau, und ich habe noch eins, das ist auch sehr zu empfehlen, möchte ich ein anderes noch, das ist eine große, gute Quelle, ist von Birgit Fuß, einer Kollegin von Rolling Stone, die R.E.M. sehr lange begleitet hat und auch sehr viel interviewt hat.
Ja.
Das heißt R.E.M. Live and How to Live It, wie ein Song von R.E.M. Daraus habe ich auch noch mal Wissen, als mal Zeitschriften mal beiseite gelassen, aber da kommen eben diese Informationen auch her.
Ja, genau. Mir hat dann damals Buck erzählt, das Tolle an diesem Erfolg von Out of Time und auch Automatic for the People, das übrigens noch ein größerer Erfolg war, kommerziell noch mehr Platten verkaufte, war, dass es in diesen Jahren eigentlich gar keine populären Rockplatten gab. Es gab nur Platten, die man im Radio hörte, das waren Madonna oder Janet Jackson. Und man hatte eigentlich die Angst, dass Rock wie Jazz zu einer Minderheitenmusik werden würde. Und die neue Generation fing dann auch diese Musik von R.E.M. aufzupicken und daraus auch entwickelte sich ja auch dieser neue Stil aus Seattle, der dann Grunge genannt wurde. Nirvana haben ja R.E.M. oft als Vorbild bezeichnet. Also R.E.M. waren auch Vorläufer dieser Welle, die praktisch dann Rockmusik wiederbelebt hat. In Großbritannien war es Britpop, die Bands wie Oasis und andere und in den USA dann eben Nirvana, Pearl Jam und andere, die wirklich sehr eng mit R.E.M. verbunden.
I will try not to breathe. I can hold my head still with my hands and my knees. Eyes are the eyes of the old, shivering and bold. I will try not to breathe. This decision is mine. I have lived a full life. These are the eyes that I want you to remember.
Die ja offenbar aber auch aus genau dieser Ecke kommen, aus diesem Alternative Rock, ist es ja ein bisschen härtere Spielart sozusagen, aber die natürlich auch dann diesen Weg weitergegangen sind. Es gab das Publikum dafür, es gab offenbar auch schon die Wege mit Plattenfirmen, die diesen Weg gegangen sind. Sehr interessant, ich habe die gar nicht zusammenbekommen, den Kurt Cobain und Michael Stipe. Die waren aber offenbar auch sehr befreundet. Aber ich will einmal kurz,
das kommt dann später
noch. Ich wollte sagen, dieses Album, um darauf nochmal einzugehen. Ja. Also viele Songs, die ganz viele Leute kennen. Everybody Hurts ist da drauf. Man on the Moon.
Ja, da sollte man wirklich nochmal einhalten, weil zu diesen Songs, das ist wirklich beeindruckend. The Saint Winder Sleeps Tonight. Eine eine lustige Anspielung, wieder mal Ironie, von The Lion Sleeps Tonight. Und Sidewinder, was ist denn das bitte? Das ist eine Schlange.
Ah, okay.
Kann aber auch eine Rakete bedeuten oder eine Kurve in der Achterbahn. Also wenn eine Achterbahn geradeaus fährt und dann eine plötzliche rechte Winkelkurve macht, das ist ein Sidewinder. Was es ist, wir wissen es nicht. Vielleicht die Schlange. Dann aber eben Everybody Hurts. Das ist ja eine der genialsten Balladen, die die Rockmusik je produziert hat. Ich finde es wirklich immer noch einer der bewegendsten Songs, die es wirklich gibt. When your day is long. Just yours alone. When you're sure you've had enough of this life, well, hang on. Don't let yourself go. In der Tat sind R.E.M. auch immer noch sehr, sehr stolz auf diesen Song. Und Stipe sagte mir in dem Interview, Mensch, dieser Song hat Leben gerettet. Es ist wirklich so, weil er Trost spendet. Und für Stipe ist also Hoffnung immer eine große, wichtige Quelle. Er sagte mir, ein Aspekt meiner Persönlichkeit in meinen Texten ist Hoffnung auszudrücken. Die Songs in Automatic sind nicht nur dunkel, traurig oder zynisch, sondern auch reinigend und erlösend. Ein bisschen wie Blues, der also befreit und erlöst. Für viele Leute, die auch sehr, sehr viel zu leiden haben, ist das ein wichtiger Song gewesen. Er zitiert dann jemanden wie Boy George, der sagt, das wäre sein liebster und wichtigster Song in seinem Leben gewesen. Und in der Tat hat dieser Song, er wurde auch wirklich nachweislich, haben Leute ihn als Trost, selbstmordgefährdete Menschen haben diesen Song gehört und haben nochmal Hoffnung geschöpft. Und so sehe ich diesen Song auch.
Michael Stipe verkörpert ja diesen Text auch sehr glaubwürdig und das ist eben auch einfach so geschrieben, glaube ich. Also man, nicht mit einem therapeutischen Ansatz, also das meine ich nicht, sondern wie ein guter Interpret singt er diese Zeilen ja mit so einer Inbrunst auch und so einer Echtheit. Seine Stimme bricht ja auch manchmal bei diesen Songs, dass man auch wirklich ihm das so abkauft. Also ganz interessant finde ich, dass er diese Erfahrung auch gemacht hat.
Und auch als Sänger hat er jetzt eine solche Stärke und ein solches Selbstbewusstsein. Er sagt selbst, er hätte jetzt gelernt, auch im Studio richtig zu singen. Night swimming deserves a quiet night. Photograph on the dashboard, taken years ago. Turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture. Manchmal haben sie auch wunderbare Tricks benutzt. Sie haben zum Beispiel bei Out of Time gibt es einen Song, Belong. Den haben sie, der klingt so ein bisschen abgehoben und entfernt. Da denkt man, wie haben sie denn das aufgenommen? Den haben sie in einen Walkman reingesungen. Her world collapsed early Sunday morning. She got up from the kitchen table, folded the newspaper, and silenced the radio. Those creatures jumped the barricades and have headed for the sea. Der Walkman steht nicht im Studio, den hat er nicht im Studio in der Hand gehalten, sondern in einer Garage, das wirklich seltsam klingt. Und so klingt dieser Song dann wie durch so ein abgefahrenes Megafon oder sowas. Und das sind tolle Ideen, aber auch als Sänger im Studio weiß jetzt Stipe, was er macht, wie er ausdrückt. Deswegen ist er noch überzeugender geworden, besonders bei Automatic for the People.
Ich habe gelesen, dass er bei einigen Aufnahmen manchmal auf dem Sofa gelegen hat und gesungen hat. Glaube ich auch sofort. Also ganz toll. Also, und das ist dann da drauf. Everybody Hurts hast du schon genannt. Man on the Moon, später auch ein Film, der so heißt. Das ist eine Verbeugung an Andy Kaufman, einen amerikanischen Komiker.
Einen sehr, sehr schrägen, sehr skurrilen Komiker, der dann später im Film von Jim Carrey verkörpert wurde, der auch Man on the Moon heißt, der Film. Und das bezieht sich auf den R.E.M.-Song. Das ist wirklich, also da wird der Song auch zur Quelle für einen Film.
Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon.
Eine herzerweichende Ballade ist Night Swimming, finde ich. Auch ein großer Hit immer bei Konzerten. Auch da singt Michael Stipe voller Inbrunst. Also, und man hat ein Bild, ist wie ein filmischer Song. Man hat es vor Augen geradezu.
Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Song im Radio gespielt habe. Mir geht die Seele auf, wenn ich den Song habe. Was für eine süße Geschichte auch. Wir sind da nachts über die Mauer geklettert und dann, das ist ja gerne, was Jugendliche machen. Sie gehen dann in ein Schwimmbad, das geschlossen ist. Und das war dann Night Swimming. Und das ist so schön und so unheimlich wunderbar gesungen. Eine ganz, ganz große Ballade.
Photograph on the dashboard, taken years ago. Turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture in reverse. Still it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge.
Und schön ist auch die Widmung an seinen Freund River Phoenix. Wie eng die Freundschaft war, weiß ich nicht. Aber Find the River heißt der Song.
Hey now, little speedyhead. The read on the speedometer says you have to go to task in the city. Where people drown and people serve. Don't be shy, you just deserve only. Just light years to go. Me, my thoughts are flowers strewn with ocean storm, Wayberry moon. I have got to leave to find my way. Watch the road and memorize the slide that passed before my eyes. But nothing is going my.
Genau, insofern ist das ein Album ganz gespickt mit tollen, großartigen Songs. Man muss wirklich sagen, R.E.M. ist auf der Höhe ihrer Kunst, glaube ich. Also viele, viele Songs kommen noch, auch wirklich ganz großartige Dinge, aber das ist schon ganz, ganz stark, was sie hier machen.
Auch musikalisch, also man kann es gar nicht hoch genug loben, man, nicht nur diese königlichen Songs, sondern auch die Instrumentierung mit Oboen, mit Geigen. Unter anderem, die Geigen wurden arrangiert von John Paul Jones von Led Zeppelin.
Ach.
Der hat auf mehreren Songs die Streicherarrangements geschrieben. Und da kommen auch wieder Verbindungen zusammen, denn auch Led Zeppelin in der, sagen wir mal, eher nicht rockigen Art, sondern eher in der sphärischen Art, der folkloristischen Art, das sind große Einflüsse für R.E.M. gewesen. Ich kann gar nicht genug schwärmen über das Album, wirklich.
Genau, das war ein Riesenerfolg, auch viele Leute kennen das ja
extrem.
Auch und haben das auch. Es war ein R.E.M. schließen auf, möchte man sagen, wirklich zu U2 oder so diesen Act. Ne? Das sind einfach auf dieser Größe waren sie.
Also auf der Größe, ohne groß auf Tournee zu gehen, immer noch nicht. Und das ist ja wirklich das Unglaubliche. Sie haben ja jetzt innerhalb von zwei oder zweieinhalb Jahren haben sie ungefähr 30 Millionen Tonträger verkauft. Das schafft kaum jemand. Jemals waren sie katapultiert in den Status der besten Band der Welt oder der besten Band Amerikas, gewinnen auch viele Polls, viele Abstimmungen und werden auch natürlich Grammy prämiert, unter anderem eben auch für Out of Time haben sie 3 Grammys gewonnen. Das lässt natürlich dann auch nicht auf sich warten. Aber es passieren dann wieder Dinge im Leben der Band, also besonders für jemanden, der sehr sensibel ist, wie Stipe, sehr, sehr große Einschläge. Im Oktober 93 stirbt an einem praktisch Drogenunfall sein Freund River Phoenix. Dann nehmen sie ein nächstes Album auf und während der Aufnahmen stirbt dann im April 94 Kurt Cobain, mit dem Michael Stipe Kontakt hatte, großen Kontakt, wollten noch zusammen Musik aufnehmen. Also die wollten Musik machen zusammen. Und außerdem war Peter Buck auch noch Nachbar von Cobain.
Ah, in Seattle.
In Seattle, okay. Wo er lebte. Und er sagt, er hat dann hautnah mitbekommen, wie er gestorben ist. Er hörte, dass er sich umgebracht hatte und konnte dann, also es ist ein bisschen makaber, von seinem Garten her konnte er die Leiche liegen sehen. Also er hat das brutalerweise so hautnah mitbekommen, ganz furchtbarer Schlag, weil auch Stipe natürlich wusste über die psychischen Probleme, die Depressionen von Kurt Cobain und wollte ihm auch deswegen helfen. Wollten also auch Peter Buck sagte, ich habe dauernd mit ihm geredet, gequatscht und sowas, aber ihm war nicht zu helfen, tragischerweise. Und das sind natürlich Schläge, die also auch dann auf die Musik sich später ausgewirkt haben, obwohl da war das Album schon fast fertig, das nächste Album, das dann 94 erscheint.
Genau, es ist offenbar so, dass Courtney Love hat das erzählt, dass Kurt Cobain wollte, oder Michael Stipe hat das ja offenbar auch erzählt, die wollten zusammen Musik machen, er hat ihm auch schon ein Ticket geschickt, damit er kommt, damit sie sich treffen.
Ja.
Und, also auch das ist vielleicht so ein Fan-Detail, aber ich erzähle es jetzt trotzdem mal, im CD-Spieler lag eben Automatic for the People. Es war eine Musik, der ihnen sehr geholfen hat, aber, und diese Verbindung war ganz stark. Kurt Cobain wollte sich ja auch musikalisch weiterentwickeln, aber es ist dann nicht dazu gekommen und ja, ein schwerer Schlag für Michael Stipe, der natürlich damit auch, und das kann man ja auch verstehen, immer wieder gespiegelt bekam, wie eben auch Leben in der Öffentlichkeit als großer Star mit einem großen Druck gewesen ist. R.E.M. hatten sich ja bestimmten Dingen verweigert, aber wenn du dann so einen Erfolg hast, genau, ist der Druck schon da. Ne?
Ja, klar, natürlich. Nun ist es so, dass auch zwischen den Alben gehen die wieder getrennte Wege. Nicht nur, dass Peter Buck in ganz woanders lebte, an der Westküste. Der machte auch manchmal so Sachen wie, er ging mit einem alten Auto auf Tournee durch Amerika, schlief in billigen Motels, um einfach wegzukommen von diesem Druck, den die auch auf einmal zu spüren hatten, weil sie waren eine der beliebtesten Bands Amerikas geworden und die Presse und auch die Zuneigung vieler Leute, die vorher gar nicht ihre Musik gekannt hatten, die kam jetzt einfach, bloß weil sie prominent waren. Und damit konnten R.E.M. gar nicht gut umgehen, wollten damit nichts zu tun haben, haben auch deswegen wenig Interviews gegeben und haben also die Pressearbeit sehr, sehr begrenzt gehalten. Und aber die Prominenz war einfach da. Zum Beispiel war Michael Stipe und R.E.M. so prominent, dass sie auch Bill Clinton unterstützt haben im Wahlkampf und im Kampf gegen George Bush und haben dann auch eine Rolle gespielt bei der Amtseinführung. Da ist dann Michael Stipe aufgetreten, hat eine Rede gehalten für die jüngere Generation und die haben dann mit einer Band, die aus U2-Mitgliedern zusammen war, mit Bono und R.E.M. haben als Band Automatic Baby nannten sie sich, haben sie bei einem Inaugural Ball, so heißen diese Einführungsbälle, die dann immer veranstaltet werden, sind sie aufgetreten. Und das war wohl sehr lustig. Es gab dann noch einen Streit mit Don Henley, der eigentlich als Letzter auftreten wollte.
Wundert mich das irgendwie nicht.
Also wieder solche Dinge spielten dann auch eine Rolle. Aber Stipe hat mir gesagt über seine Rolle in dem Interview, ich repräsentierte die Jugendkultur bei der Amtseinführung. Ich war so froh, dass die rechten alten Säcke weg waren. Also nach Reagan und Bush. Clinton ist politisch immer noch ein radikaler Denker, aber jetzt als Präsident wird er Kompromisse machen müssen. Er sagt dann gleich schon, Clinton bewegt sich jetzt zu sehr zur Mitte. Ich hoffe, er verrät nicht seine Anhängerschaft, die ihn eigentlich gewählt hat. Also damals fing er schon an, kritisch zu werden und dieser Kritikpunkt, der nahm dann immer noch zu. Dazu kommen wir aber gleich. Monster war also das Album, das da entstand dann 94.
Why you mean to me when I
Das hat sich auch glänzend verkauft. Ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass eben viele das vorher schon bestellt hatten.
Ja,
ne? Also das ist ja oft dann so, aber es war für viele eine Enttäuschung.
Es ist ja so, es war ja auf einmal ganz anders, weil die wollten bewusst einen Schritt machen. Es war so, sie wollten wirklich nach diesen akustischen Instrumenten wieder auf Tournee gehen. Das war nach diesen beiden Produktionen, irgendwann juckte es wieder. Sie wollten nicht nur rumsitzen im Studio und sich irgendwie treffen und Songs schreiben, sondern sie wollten wieder auf die Straße und Tour gehen. Und dazu sagten sie, brauchen wir ein anderes Album. Wir brauchen ein Album, das rockiger ist, das mehr zuschlägt. Und das machten sie nun mit dem Album Monster, das gleich ganz anders klang. Abschied vom akustischen Sound. Und das war eigentlich der Grund. Aber trotzdem war es schon gelungen. Aber knallt ja gleich rein mit What the Frequency Band. Bang and Blame, das sind ehrlich Songs, die wirklich zuschlagen. Also,
absolut, Bang and Blame, das ist toll, finde ich, weil das hat diesen tollen Gitarrensound, der so, das schwingt so rein, das hat auch was Gefährliches und was Unheimliches.
Verzerrt,
ganz
ja.
toll. Aber kurz will ich dir mal die Geschichte, viele kennen die ja auch, von What's the Frequency Kenneth erzählen. Das ist eine Phrase, die auf einen Überfall zurückgeht. Dan Rather, der bekannte amerikanische Nachrichtenhost, sagt man heute wahrscheinlich News Anchor, der wurde überfallen Ende der 70er von einem offenbar verwirrten Menschen, der der Meinung war, dass die großen Networks Strahlen aussenden. Das kommt einem irgendwie bekannt vor. Und wollte eben von Dan Rather wissen, what's the frequency, Kenneth? Wieso er ihn Kenneth genannt hat, das weiß ich nicht. Aber offenbar ist auch Dan Rather, ich weiß nicht, ob es im Video war oder beim Auftritt auf wieder bei Letterman, ist Dan Rather mit aufgetreten, was ich sehr lustig finde. Und das wurde so eine Formel, die eben da aufgegriffen wurde. Und da merkt man auch ein bisschen natürlich den Humor wieder von R.E.M. Aber das Album insgesamt ist sehr viel rockiger. Das geht so richtig nach vorne. Hat dann wahrscheinlich die Leute dieses Geigen-Folk-basierte Alben davor ein bisschen enttäuscht. Ein
bisschen enttäuscht. Ich muss auch bekennen, dass ich also erstmal ein bisschen gefremdelt habe mit dem Album. Aber dann hatte ich ja das Glück, sie kurz nach Veröffentlichung dieses Albums oder zur Veröffentlichung ging sie dann gleich auf Tour. Also na gut, das Album erschien Ende 94, auf Tour ging sie Anfang 95. Es ist so, dass ich bin nach San Sebastian geflogen, habe sie dort gesehen und konnte eben die beiden Peter Buck und Michael Stipe, der ja ewig keine Interviews gegeben hat, interviewen. Und da haben sie mir dann gleich gesagt, sie wollen keine Popsongs. Stipe sagte, ey, ich will kein Pop-Superstar sein. Wir wollen einfach keine Show machen. Und so war die Show auch konzipiert. Also nicht immer die gleiche Reihenfolge von Songs, nicht inszenierte Effekte auf der Bühne, Licht, das ganz normal war, sehr untypisch für diese Superstar, Megastar Rockbands, die unterwegs waren, auch wie U2, die ja sehr immer auf ihre Show bedacht waren. Nein, also ich will nicht der Entertainer sein. Ich fühle mich nicht als so. Ich fühle mich als Sänger. Ich möchte jeden Abend so gut singen, wie ich es kann. Jedes Konzert ist wichtig. Und sie haben auch die Reihenfolge der Stücke immer gewechselt. Da wusste man vorher nicht, ach, jetzt haben sie das gespielt am Abend davor, am nächsten gibt's was ganz anderes. Sie wollen sich flexibel halten und das war eben ihr Kompromiss. Also ihre Weigerung, die großen Superstar-Rollen anzunehmen, eben zu verbinden mit einer musikalischen Überzeugung, die sie unbedingt haben wollten. Und In dem Interview ist auch noch ganz wichtig, die politische Haltung von der Band zu sehen. Wie gesagt, wir haben ja erlebt, dass Stipe bei Clintons Amteinführung war. In meinem Gespräch 1995 haben sie aber ganz deutlich gesagt, die rechte Reaktion in den USA ist in vollen Gange. Die Faschisten waren immer besser organisiert als die Linken. Sie haben keine Ideologie, nur reaktionäre Stimmungen. Wenn, das sagte Peter Buck, jemand wie Hitler zurückkäme, die Steuern senken und den Staatshaushalt kürzen würde, würde er in Amerika gewählt werden. Da würden sie seine Vergangenheit vergessen. Mal sehen, was passiert, sagte er 95. Er sagte auch, ich kann auch meine 2 Millionen Steuern im Jahr in Neuseeland oder ganz woanders zahlen, wo das Geld nicht zum Verbrennen von Büchern, zum Schließen von Schulen, von Streichen, von Sozialfürsorge oder zum Bau von Bomben verwendet wird. Das sagten die beiden schon 1995. Man denkt, es war 30 Jahre vor unserer Zeit.
Das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich.
Ich habe ja dann am nächsten Abend war das Konzert. Und das war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich kann jetzt nur zu dem, was ich damals im Radio erzählt habe, das habe ich mir aufgeschrieben, ich habe es gefunden. Und auf der Bühne bleiben R.E.M. auch ihrem Underground-Wurzeln treu. Offene Bühne ohne Firlefanz, ohne Projektionen, einfach schummriges Licht und nur ein paar Scheinwerfer, ein paar Strobes-Light. Da ist kein durchgestylter, inszenierter Superstar auf der Bühne. Das Programm ist an jedem Tag anders. An einem Tag ist Michael Stipe mal Spock, so sah er wirklich manchmal sehr aus. Mal ist er die sich windende androgyne Sphinx, mal Nosferatu. Er zieht keine egomanische Show ab, sondern bleibt Teil des verstärkten Quartetts. Zwei Musiker waren zusätzlich dabei, denn der Mann weigert sich immer noch, den Popstar zu spielen, und das liefert er auf der Bühne klar ab. Und er will nur für seine Leute singen, die Leute waren wichtig. Dieses Konzert war am 15. Februar, aber 2 Wochen später passierte dann die Katastrophe.
Ganz genau. Und das ist Bill Berry, der Schlagzeuger, bricht bei einem Konzert in Lausanne zusammen. Ja. Er kann nicht weiterspielen, das Konzert kann nicht weitergehen. Er hat offenbar, man vermutet erst einen Migräneanfall, er hat aber offenbar ein Aneurysma und eine Hirnblutung, eine leichte, er kann gerettet werden sozusagen, auch weil die Versorgung schnell und gut ist.
Es war in Lausanne, die Schweiz, wurde sofort operiert.
Genau.
Woanders hätte er wahrscheinlich schwere Folgen gehabt.
Genau, und die Band muss dann erstmal Pause machen.
Ja, so lange eigentlich gar nicht. Ich war sehr erstaunt.
Ach so, ja, stimmt, die haben gar nicht so lange Pause.
2 Monate nur.
Ja.
Die Konzerte in Deutschland im März sollten sie in Hamburg spielen, das fiel natürlich aus. Und traten dann aber im Sommer wieder auf, unter anderem hier in Hamburg auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld. Also große, große Konzerte mit vielen, vielen Tausenden von Zuschauern. Große Hallen oder sagen wir mal Open-Air-Konzerte. Ich habe mich gefragt, wie das geht. Sie haben es gemacht, aber okay, es war schon irgendwas anderes. Denn auf einmal wurde wichtiger, ey, wir wollen hier überleben. Wir haben hier jemanden, der fast gestorben wäre auf der Bühne. Das wirkt sich schon aus auf die Philosophie der Band.
Wie R.E.M. weitermacht, jetzt nach diesem ersten Schlag, wie es weitergeht, später auch als Trio R.E.M., darüber sprechen wir dann im nächsten Teil. Noch genug zu erzählen, großartige Musik. Vielen Dank für jetzt, Peter.
Danke, Uke.
Yeah.
Birds flying high, you know how I feel.
Hallo, ich bin Jagoda Marinic und in meinem Podcast Freiheit Deluxe treffe ich Menschen, die mich fasziniert haben, irritiert haben, die Debatten geprägt haben, von denen ich denke, da will ich mal nachhaken. Meine Gäste bringen ein Zitat zur Freiheit mit und von da aus starten wir unser freies Gespräch. Seid dabei und hört rein. I'm feeling good. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic.